Sie hören SWR 2 aktuell mit Sabine Hackländer. Eigentlich sollte der EU-Gipfel im rumänischen Sibiu seit langem mal wieder ein Treffen mit Gänsehautfeeling werden. 27 EU-Staaten, die trotz aller Konflikte und eines mehr oder weniger zum Austritt entschlossenen Großbritannien ihre Einheit beschwören und die gemeinsame Zukunft planen. Dafür hatte man vorab bereits eine Erklärung mit Grundwerten und Prinzipien erarbeitet, die dann auch am Nachmittag verabschiedet wurde. Vereint durch dick und dünn, heißt es darin. Doch die ganz große Emotion blieb trotzdem aus. Aus Sibiu berichtet Holger Beckmann.
Nach außen beschwören Europas Regierungschefs ihre Gemeinsamkeit. Sie sind sich einig darüber, dass Europa Einigkeit braucht, um in der Welt als starker Akteur wahrgenommen zu werden. Das soll das Symbol sein, der Appell, der von Sibiu ausgeht. Am deutlichsten machte das gleich zu Beginn des Treffens Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Nach seiner Ansicht nämlich gibt es nur zwei Alternativen.
Est-ce qu'on veut construire ensemble encore, ou est-ce qu'on veut déconstruire ou détruire l'Europe et revenir au nationalisme?
Mit Blick auf die Europawahlen, so Macron, habe man die Entscheidung zu treffen. Wolle man sich wieder zusammenfinden in Europa und dem Projekt neue Impulse geben oder wolle man Europa abschaffen und den Nationalisten überlassen? So deutlich wurde Angela Merkel zwar nicht, aber auch sie erinnerte daran, wie wichtig es sei, dass Europa die Zukunft gemeinsam bewältige, und sie nahm das Ergebnis dieses Gipfels quasi gleich vorweg.
Wir werden eine Erklärung verabschieden, die noch einmal deutlich macht, unbeschadet auch unserer politischen Unterschiede, glauben wir alle, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass das gemeinsame Handeln besser ist. Denn die Welt schläft nicht. Wir müssen innovativ sein, wir müssen stark sein, wir müssen geeint sein. Und dafür werden wir heute werben. Ich werde das jedenfalls für die deutsche Bundesregierung tun.
Soweit die offiziellen Worte. Und tatsächlich haben die 27 Mitgliedstaaten die Erklärung bereits angenommen. Hinter den Kulissen allerdings gibt es trotzdem Meinungsverschiedenheiten. Und das gleich an mehreren Stellen, auch zwischen Deutschland und Frankreich. Paris hatte nämlich kurz vor dem Treffen von Sibiu eine Initiative auf den Weg gebracht, die ein Ende der CO2-Emissionen in Europa bis zum Jahr 2050 vorsieht. 8 EU-Staaten haben diesen Aufruf unterzeichnet, die anderen, auch Deutschland darunter, nicht. Die Bundesregierung verweist auf interne Gründe und Österreichs Bundeskanzler Kurz spricht davon, Frankreich wolle dieses Ziel mithilfe von Atomenergie erreichen, wovon in dem Aufruf allerdings keine Rede ist. Ein anderes Streitthema kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament ist bei dem Treffen die Frage, wer künftig welche Spitzenposten in Brüssel bekommen soll. Insbesondere geht es darum, wer Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident nachfolgt. Das Europaparlament hatte sich dafür stark gemacht, dass nur Spitzenkandidaten bei der Europawahl auch an die Spitze der Kommission kommen können. Auch der deutsche CSU-Mann Manfred Weber hat bisher darauf gesetzt. Er ist Spitzenkandidat für die europäischen Christdemokraten. Jetzt allerdings sieht es so aus, als könnte seine Rechnung nicht mehr aufgehen. Luxemburgs Premier Xavier Bettel fasste den Unmut einiger Regierungschefs so zusammen.
Das war sowieso vom Anfang an eine schlechte Entscheidung, diese Spitzenkandidaten. Die sind irgendwo Kandidaten. Das sind heute jetzt nur Parteienkandidaten, die auf einen Kongress gewählt worden sind.
Auch Frankreich sieht das Prinzip skeptisch. Vieles deutet deshalb darauf hin, dass am Ende die Regierungschefs Europas über die neue Frau oder den neuen Mann an der Spitze der EU-Kommission entscheiden und nicht die Wähler bei der Europawahl.
Und über den Gipfel habe ich kurz vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Yannis Emmanouilidis gesprochen. Er ist Leiter der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Wie wichtig ist das Treffen denn für die Zukunft der Union? Haben wir es hier vor allem mit Symbolpolitik zu tun oder werden mit den Leitlinien tatsächlich die Weichen für die künftige Ausrichtung der EU gestellt?
Es ist mehr als Symbolpolitik. Es ist schon ein starkes Zeichen, dass man setzen möchte am Europatag, dass man gemeinsam in die Zukunft blickt und auch der Ansicht ist, dass man gemeinsam handlungsfähiger und auch stärker am Ende des Tages ist, als wenn man individuell agiert. Aber auf der anderen Seite ist das Dokument nicht sehr konkret. Kann es auch nicht sein, weil wir uns noch vor der Europawahl befinden. Und ich eher davon ausgehe, dass man ab Juni an einer künftigen strategischen Agenda für die nächsten 5 Jahre arbeiten wird. Und zum anderen haben wir leider gesehen über die letzten Jahre, dass auch wenn man Einheit zeigt, oftmals in konkreten Politikfragen, wie es beispielsweise weitergeht mit der Wirtschafts- und Währungsunion oder bei Fragen der Migrationspolitik, dass man sich da doch sehr weit auseinander ist und oftmals es nicht geschafft hat, Kompromisse zu finden unter allen Mitgliedstaaten.
Eines der heute verabschiedeten Prinzipien betrifft den Schutz der Rechtsstaatlichkeit, was die Regierungschefs von Polen, Ungarn und auch Rumänien im Grunde direkt betrifft, angesichts der Rügen bzw. Verfahren wegen entsprechender Verstöße. Geben die sich jetzt also einsichtig oder sind diese Versprechen morgen schon wieder vergessen?
Ich glaube, wenn man mit diesen Regierungen, mit den Regierungschefs reden würde, würden sie sagen, wir halten uns an Rule of Law, an die Rechtsstaatlichkeit. Wir halten uns übrigens auch an das, was vom Europäischen Gerichtshof entschieden wird. Aber sie haben ein anderes Verständnis, so würden sie argumentieren. Also von daher, in der Realität sind viele dieser Regierungen doch weiterhin eher illiberal aufgestellt. Sie versuchen, staatliche Organe unter ihre Kontrolle zu bekommen. Sie versuchen, die Pluralität im Lande, auch die Medienpluralität zu untergraben. Viele dieser Regierungen, dieser Machthabenden, weil sie darin ein persönliches und ein politisches Interesse sehen. Also von daher gibt es eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem Prinzip und der tatsächlichen Realität in einigen Mitgliedstaaten, bei einigen Regierungen.
Ganz konkret gestritten wird über den Klimaschutz und über die Benennung des künftigen Kommissionschefs. Wie zentral sind diese Konfliktpunkte? Fangen wir mal mit der Personalie des Kommissionspräsidenten an.
Ich glaube, bei der Bestimmung, letztlich auch bei der Wahl des Kommissionspräsidenten, geht es tatsächlich um eine wichtige Entscheidung. Und es geht nicht nur übrigens über die Bestimmung des nächsten Kommissionspräsidenten, sondern es sind fünf Führungspositionen, die gefüllt werden müssen. Der Präsident des Europäischen Rates, wo sich Staats- und Regierungschefs zusammenfinden, Präsident des Europäischen Parlaments, Europäische Zentralbank und auch der hohe Vertreter, die Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik. All diese Positionen müssen gefüllt werden. Und da ist natürlich der Kommissionspräsident auch eine besondere Position. Und es ist wichtig, wer am Ende diese Position einnimmt, wie man auch untereinander kooperiert. Aber wir sind hier erst am Anfang des Prozesses. Ich gehe davon aus, dass es diesmal länger brauchen wird als in 2014. Die Situation, die Ausgangssituation ist wesentlich komplexer. Von daher wird es da auch Streit geben über Personen, aber auch über politische Inhalte. Und das wird aber erst ausgespielt nach den Europawahlen.
Schauen wir noch auf den Knackpunkt Klimaschutz, der ja, wenn es nach dem Willen Frankreichs und 8 weiterer Staaten ginge, zu einem Kernaspekt der künftigen EU-Strategie gemacht würde. Bagatelle oder echter Knackpunkt?
Ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, wir sehen alle, dass das ein Thema ist, das wir nicht weiter auf die hintere Bank schieben können. Die Frage ist aber, wie bereit ist man am Ende tatsächlich noch weitere Schritte zu gehen? Wie ambitiös wird man sein? Worauf wird man sich einigen können, wenn es darum geht, Klimaziele zu erreichen, wenn es um konkrete Fragen geht, wie beispielsweise eine CO2-Steuer? Da wird sich dann zeigen, ob man das, was man grundsätzlich vereinbart, am Ende auch in der Realität bereit ist umzusetzen.
Vielen Dank, Yannis Emanuelidis, Leiter der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center zum EU-Gipfel im rumänischen Sibiu. Dämpfer bei den Steuereinnahmen, heißt es heute übereinstimmend. Dabei sind die Einnahmen auch in diesem Jahr wieder gestiegen, aber eben nicht mehr so wie ursprünglich einmal vorhergesagt. Was dazu führt, dass die heute präsentierte Steuerschätzung von exakt 124,4 Milliarden Euro weniger Einnahmen bis zum Jahr 2023 ausgeht. Finanzminister Scholz gibt sich dennoch gelassen.
Es wird eng in den Haushalten. Bund, Länder und Kommunen müssen mit deutlich weniger Geld rechnen als noch vergangenen Herbst. So die neue Prognose der Wirtschafts- und Finanzexperten, die dafür das zu erwartende Aufkommen jeder einzelnen Steuer aufaddierten.
Danach erwartet der Arbeitskreis ein geringeres Wachstum der Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden, als das noch bei der letzten Steuerschätzung im Herbst des letzten Jahres der Fall war. Aber es bleibt ein Wachstum, wenn auch, wie gesagt, ein geringeres Wachstum.
Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist dies kein Grund, nervös zu werden, auch weil die Mindereinnahmen beim Aufstellen der Eckwerte für den Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung im März bereits berücksichtigt wurden.
Und dort hat die Bundesregierung längst berücksichtigt, was Sie und wir alle ohnehin wissen, nämlich all die Gesetze und Steuersenkungen, die wir auf den Weg gebracht haben und auch die geringere Prognose für das Wirtschaftswachstum. Wir haben das also überwiegend in der Planung, die wir zu bewältigen haben, längst eingepreist.
Da es allerdings noch schlechter läuft als erwartet, muss der Bund bis 2023 mindestens weitere 10,5 Milliarden Euro Einnahmeverlust ausgleichen. Dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten: die schwarze Null aufgeben, was Olaf Scholz ablehnt, oder zu sparen.
Wenn wir jetzt an die Zukunft denken, dann glaube ich, gilt es für uns alle, die richtigen Prioritäten zu setzen und dafür Sorge zu tragen, dass wir auch in dieser Zeit mit wachsenden Steuereinnahmen, aber geringerem Steuerwachstum die Prioritäten so setzen, dass wir die fortschrittliche Entwicklung unseres Landes möglich machen.
Der Bundesfinanzminister mahnt seine Kabinettskollegen zur Haushaltsdisziplin. Alle Projekte müssten auf den Prüfstand und nach Prioritäten sortiert werden. Mit dieser Aussicht dürfte sich allerdings das Klima in der Großen Koalition weiter eintrüben. So pocht die SPD auf die Einführung einer sogenannten Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die Union sieht darin aber einen nicht zu finanzierenden Ausbau des Sozialstaats und plädiert dafür, die Unternehmen durch Steuererleichterungen zu entlasten, um so die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Matthias Reiche, Berlin.
Es gibt Dinge, die einmal öffentlich ausgesprochen heftige Reflexe auslösen. Das war so nach Kevin Kühnerts Kapitalismuskritik, als sich selbst die eigenen Parteifreunde den Juse-Chef fragten, was er denn geraucht habe. Und das ist auch jetzt wieder so, nachdem Thüringens Ministerpräsident Ramelow seinen bereits vor Jahrzehnten gemachten Vorschlag einer neuen Nationalhymne wieder aufgegriffen hat. Er wünsche sich eine wirklich gemeinsame Nationalhymne, so der linken Politiker, mit einem Text, der von Ost und West gleichermaßen mitgesungen werde. Die Reflexe im politischen Berlin ließen nicht lange auf sich warten.
Zum 30. eine neue Hymne. Wäre das was? Ist das eine Schnapsidee oder nur Wahlkampfgeklingel? Abgeordnete in der Lobby des Bundestags reagieren mit Schmunzeln auf die Frage. Oder sie werden ernst, so wie Jens Lehmann von der CDU, Ex-Olympiasieger, vielfacher deutscher Meister und DDR-Meister im Bahnradsport.
Ich bin lange Zeit Sportler gewesen, ich bin Olympiasieger und Weltmeister, habe die Hymne selbst persönlich oft gehört. Es ist die deutsche Hymne und sollte auch die deutsche Hymne bleiben. Und auch die Argumente von Bodo Ramelow, ja, meiner Ansicht nach kann man vielleicht nachvollziehen, dass man die erste und zweite Strophe nicht singen sollte und dass es missbraucht wird. Das ist tatsächlich ab und zu so. Aber wir haben unsere Hymne und die möchte ich auch behalten. Und ich spreche auch für Ostdeutsche. Ich habe jetzt noch wenig oder bis jetzt noch keinen Ostdeutschen gehört, der eine andere Hymne haben möchte und bin überrascht, dass es so viele angeblich geben soll.
Leni Breimeyer von der SPD findet auch, dass die Hymne bleiben soll. Ihr Motto: an sowas sollte man besser nicht rumfummeln.
Wenn wir in der Nationalhymne gefummelt hätten, dann wäre es sicherlich richtig gewesen, 1989 drüber nachzudenken. Aber ich glaube, wir sind jetzt alle mit unserer Hymne aufgewachsen. Wir können sie alle flüssig singen und darum ist mein erster Impuls, dass wir sie gerade so lassen.
Besser so lassen, das hört man häufiger. Oliver Krischer von den Grünen hätte zum 30. Geburtstag des Vereinten Deutschlands andere Sachen auf dem Wunschzettel.
Ich glaube, wir brauchen zum 30. endlich einheitliche Lebensverhältnisse und nicht eine Debatte über eine Hymne. Ich finde, wir haben eine gute Hymne und damit kann man auch leben.
Immerhin, die Hymne löst Gefühle aus. Ulrich Frese, SPD, seufzt resigniert.
Ich habe die Forderung gerade mitbekommen und habe mich gefragt, haben wir keine anderen Probleme?
Achtung, Ironie heißt es dagegen bei Klaus Ernst von der Linken. Hymne ändern, na klar, Hauptsache mit bayerischem Zungenschlag.
Genau, wir machen die bayerische, dann hat sie das.
Humor von der eher bitteren Sorte setzt es bei der AfD. Alexander Gauland wittert bei Ramelow Sehnsucht nach der DDR-Hymne. Parteikollege Bernd Baumann lacht dazu.
Wir können ja wieder anfangen mit Auferstanden aus Ruinen. Ich habe das dumme Gefühl, Herr Ramelow möchte gern dahin zurück.
Geradezu versöhnlich dagegen klingt die Brandenburgerin Linda Teuteberg, FDP.
Diese Hymne, ebenso übrigens wie unsere Nationalfahne, die sind gerade ja Teil der Demokratie- und Freiheitsgeschichte Deutschlands. Die kommen ja eher aus den besten deutschen Traditionen. Revolution 1848, Weimarer Verfassung, das würde ich nicht ändern wollen. Und das finde ich eher ein Zeichen von Schwäche, wenn wir uns nicht mit unserer Demokratiegeschichte identifizieren.
Zusatzfrage: Was wäre, wenn die Nationalhymne als Wunschkonzert gespielt würde? Was wäre die Zugabe nach Einigkeit und Recht und Freiheit? Da wurden viele nachdenklich. Frieden vielleicht, Zusammenhalt und, sagt Ulrich Frese, SPD, bitte mehr Harmonie.
Einigkeit und Recht und Freiheit und eine gute Nachbarschaft.
Der Bericht von Alfred Schmidt aus Berlin. SWR 2 aktuell, die Zeit 18.20 Uhr. In der katholischen Kirche wird es künftig eine Meldepflicht für Fälle sexuellen Missbrauchs geben. Das hat der Vatikan heute angekündigt. Ab Juni müssen Kleriker und Ordensleute sowohl Missbrauchs- als auch Vertuschungsfälle umgehend anzeigen. Frage an Jörg Finz aus der SWR-Redaktion Kirche und Gesellschaft. Inwieweit geht diese Meldepflicht denn über bestehende Regeln hinaus?
Also was neu ist, dass neben dem Melden von einem Missbrauch, der ruchbar wird, jetzt auch das Vertuschen von Verantwortlichen, also von Bischöfen, gemeldet werden kann. Das ist neu. Also jetzt kann auch angezeigt werden, wenn Gläubige oder Opfer den Eindruck haben, dass ein Bischof bei der Aufarbeitung eines Vorwurfs nicht in die Gänge kommt. Das ist das eine, was neu ist. Und das zweite, was neu ist, dass man sich selbst ein engeres zeitliches Korsett aufgelegt hat. Man sagt, binnen 30 Tagen muss die Voruntersuchung abgeschlossen sein, um zu vermeiden, dass wie in der Vergangenheit die Fälle jahrelang im Vatikan rumliegen, wird also jetzt im Vorfeld binnen 30 Tagen ein Vorbericht erwartet. Bei Vorwürfen gegen Bischöfe sollen die Erzbischöfe, die ein gewisses Vorrangrecht haben, eingespannt werden, um die Untersuchung weiter voranzutreiben.
Und wie genau muss man sich das vorstellen, dieses Prozedere einer solchen Meldung?
Naja, wie sonst auch. Also ein Opfer geht möglicherweise zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft. Das ist das eine. Das bleibt auch sozusagen im gesetzlich gültigen Rahmen der Kirche vonnöten. Aber binnenkirchlich ist es jetzt eben auch notwendig, dass innerhalb der Kirche angezeigt wird. Und das auch Neue ist und Verschärfte ist, dass der Papst das weltweit für die ganze Kirche festlegt. Es gibt ja Regionen in der Kirche, in Afrika, in Asien, die haben gesagt, ach Leute, habt ihr keine anderen Probleme, das mit dem Kindesmissbrauch, das ist nicht unser drängendes Problem. Nein, der Papst ist da sehr konsequent und sehr streng. Und er will damit natürlich den Kritikern auch den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, der macht da Konferenzen, aber sonst passiert ja nichts. Also jetzt haben wir eine Verschärfung der Meldepflicht, die weder vor Priestern und Geistlichen, aber auch nicht vor Vertuschungsversuchen von Bischöfen Halt macht.
Informationen von SWR-Redakteur Jörg Finz. Digitale Techniken in der Landwirtschaft sind bereits jetzt für viele Bauern in Deutschland fester Bestandteil ihrer Arbeitswelt. Ob Melkroboter oder Drohnen, die Felder kartieren, Sensoren für den Nährstoffgehalt oder zur Überprüfung der Vitaldaten von Tieren. Informationen dazu gab es heute bei einer Bitkom-Konferenz in Berlin mit dem Titel Digital Farming. Und über das Thema habe ich kurz vor der Sendung mit Cornelia Welzin gesprochen. Sie ist die Leiterin des Fachbereichs Technik im Pflanzenbau der Technischen Universität Berlin. Frau Welzin, wo sehen Sie die Stärken der Digitalisierung, wenn es um die Landwirtschaft geht?
Ja, das ist ganz klar, dass wir den Wissensschatz erweitern, dass wir also eine wirklich wissensbasierte Landwirtschaft betreiben können, dass wir mit modernen Sensortechniken die Felder oder auch das Wohl der Tiere besser und umfassender analysieren können und dadurch auch zielgerichteter und bedarfsorientierter arbeiten.
Ja, können Sie uns mal ein paar Beispiele nennen, wo Sie sagen, da sind ganz klar die Vorzüge zu erkennen zur traditionellen Landwirtschaft?
Ja, fange ich mal an der Tierhaltung an, obwohl das gar nicht mein Spezialgebiet ist. Aber wenn wir uns zum Beispiel den Melkroboter anschauen, den es ja seit Jahrzehnten jetzt schon fast in der Landwirtschaft gibt, dann hat er es einfach ermöglicht, dass die Landwirte nicht mehr jeden Tag um 5 Uhr morgens und um 5 Uhr nachmittags für mehrere Stunden im Stall stehen müssen, sondern sie können sich ihren Arbeitstag besser einteilen. Das ist also wirklich ein ganz großer Zugewinn in ja, Work-Life-Balance und auch irgendwie Arbeitsplatz-Ergonomie, wenn man es jetzt so im Großen
gilt das auch für die Tiere? Will.
Das gilt definitiv auch für die Tiere, denn auch die Tiere können sich aussuchen, wann sie gemolken werden wollen. Die werden also nicht gezwungen oder durch irgendwas angetrieben, zum Melkroboter zu gehen. Sie werden nur angelockt, indem es nämlich Kraftfutter im Melkroboter gibt. Aber ansonsten suchen sie sich das frei aus.
Nennen Sie uns noch ein anderes Beispiel?
Ja, wenn wir jetzt in den Ackerbau gucken, jedes Feld ist extrem heterogen, also sehr unterschiedlich. Ein großes Feld ist nicht gleichmäßig von Anfang bis Ende. Und wenn wir jetzt also mit Sensoren das Feld kartieren, dann können wir wirklich gezielt an jeder Ecke des Feldes die Bearbeitungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungsmaßnahmen auf den Bedarf an der Ecke des Feldes wirklich genau abstimmen. Und damit können wir auch zielgerichteter und bedarfsorientierter arbeiten. Im konkreten Fall heißt das, Es wird zum Beispiel weniger Dünger ausgewaschen, wenn ich genau weiß, wo der Boden gut ist, wo die Pflanzen gesund sind und wo sie den Dünger auch wirklich verarbeiten können. Und an anderer Stelle, wo der Boden sehr sandig ist zum Beispiel und der Dünger gar nicht im Boden festgehalten werden kann, da würde ich dann weniger düngen. Also das sind wirklich auch Umweltnutzen, die wir durch die Digitalisierung ganz klar umsetzen können.
Braucht es dazu denn nicht auch ein besonderes Know-how, das viele Bauern womöglich noch gar nicht besitzen?
Ja, das stimmt natürlich. Man braucht auch ein gewisses Know-how und eine Technikaffinität, um das bedienen zu können. Aber ich sag mal, wir sind ja im Zeitalter des Smartphones angekommen. Und das Schöne ist, dass man dadurch wirklich auch die Technik relativ intuitiv machen kann. Als Forschung arbeiten wir seit 20 Jahren an Precision Farming, also an der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung. Und es ist wirklich so, dass die ersten 20 Jahre das Problem war, dass es dann so kompliziert wurde, dass es immer nur noch mehr Arbeit produziert hat. Und jetzt sehe ich aber genau die Chance, dass wir wirklich mit künstlicher Intelligenz und mit intuitiv bedienbaren IT-Lösungen wirklich auch genau diesen Schritt schaffen, dass es leichter wird, mithilfe der Software und mithilfe der digitalen Lösungen.
Wir sind im Handy-Zeitalter angekommen, aber schnelles Internet gibt's nun mal nicht überall in Deutschland. Vor allem in den ländlichen Gebieten haben wir weiterhin viele weiße Flecken. Vor diesem Hintergrund, wie weit ist man denn in Deutschland in Sachen Landwirtschaft 4.0?
Es ist tatsächlich so, ich habe es gerade heute wieder gehört, Deutschland steht auf Platz 32 in der Welt an Abdeckung und Umsetzung digitaler Technologien. Da sind wir wirklich, können wir uns nicht mit Ruhm bekleckern. Die Landwirtschaft 4.0 in dem Sinne, dass es wirklich ein Internet of Things, also eine voll vernetzte Landwirtschaft gibt, kann ich nur sagen, so weit sind wir noch nicht. Wir arbeiten dran auf der Forschungsseite, wir arbeiten dran auf der Entwicklungsseite, die Firmen sind alle ganz heiß darauf. Es muss nicht gleich 5G sein, aber wir haben wirklich viele landwirtschaftliche Betriebe und vor allen Dingen dann die Felder draußen auf den Feldern, wo wir dann ja auch die Abdeckung benötigen, wo wir überhaupt keine Mobilfunkabdeckung haben, also 0G sozusagen. Das muss nicht gleich überall alles 5G sein, aber wir brauchen überall eine Abdeckung, damit wir weiterkommen.
Vielen Dank, Cornelia Welzin, Wissenschaftlerin der TU Berlin. Sind SUVs, also die komfortable Version der allradangetriebenen Geländewagen, eine rollende Unfallgefahr? Der Verdacht kommt immer wieder auf. Zuletzt, als vorige Woche ein SUV im baden-württembergischen Ditzingen den Kleinwagen einer Familie zerquetschte und dabei eine Frau ums Leben kam. Die bulligen und spritfressenden Geländewagen stehen immer wieder in der Kritik. Sollten sie verboten oder mit höheren Steuern belegt werden? Das ist ein Thema heute Abend bei Zur Sache Baden-Württemberg im SWR Fernsehen. Informationen jetzt von SWR-Reporter Markus Pfalzgraf.
Ein Geländewagen gerät in den Gegenverkehr und prallt frontal mit einem Kleinwagen zusammen. In diesem Szenario haben die Insassen des kleineren Autos wesentlich schlechtere Chancen, heile rauszukommen. Zwar ist ein SUV an sich nicht das gefährlichere Auto, aber wenn es zum Unfall kommt, schon, sagt der Unfallforscher Siegfried Brockmann.
Es wirken die Gesetze der Physik und das heißt, das schwerere Fahrzeug ist immer im Vorteil. Wer im größeren sitzt, hat also viel größere Chancen, unverletzt davonzukommen. Wer im kleineren sitzt, hat eben die große Gefahr, dann in dieser Kollision schwer verletzt zu werden.
Da könnten manche auf die Idee kommen, sich selbst auch einen Stadtgeländewagen zu kaufen, um mithalten zu können. Die Verkaufszahlen für SUV steigen jedenfalls stetig an. Im vergangenen Jahr wurde ein Fünftel mehr zugelassen als im Jahr davor. Und auch jetzt gibt es jeden Monat zweistellige Zuwächse bei den Neuzulassungen. Der Autoclub Europa warnt und fordert Abrüsten statt Aufrüsten. Mit SUV kaufe man seine eigene Sicherheit zulasten anderer. Und Matthias Lieb vom Verkehrsclub Deutschland appelliert auch an diejenigen, die beispielsweise ihre Kinder mit großen Autos zur Schule bringen.
Wenn man alles wieder abrüsten würde, wenn wieder die Kinder zu Fuß gehen würden, wenn man mit kleineren Fahrzeugen auch langsamer unterwegs wäre, hätte man das gleiche Sicherheitsniveau und bräuchte dann aber nichts mit so riesigen Fahrzeugen rumfahren, wäre eigentlich für alle und nicht nur für Einzelne die Sicherheit erhöht.
Aber wie könnte man das erreichen? Matthias Lieb vom ökologischen VCD denkt an höhere Steuern.
Wenn man auf negative Entwicklungen reagieren möchte, kann man ganz einfach über den Geldbeutel den Benzinpreis anheben. Dann sind solche Fahrzeuge, die relativ viel brauchen, weil sie schwer sind natürlich teurer als kleinere.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, fällt auf, zwar werden Geländewagen und SUV deutlich öfter neu zugelassen, aber Kleinwagen sind nach wie vor knapp das größte Segment mit einem Fünftel der Neuzulassungen.
Und mehr zum Thema heute Abend um 20.15 Uhr bei Zur Sache Baden-Württemberg im SWR Fernsehen.